Die Stühle können schon nach vorne gebracht werden. Dann haben wir gleich nicht so viel Pause. Wir haben nämlich gleich noch ein schönes Interview vorbereitet. Wir starten heute mit der neuen Predigtreihe. Und wir haben die Predigtreihe überschrieben mit dem Titel Ewigkeitsfreude. Ewigkeitsfreude. Und darin werden wir verschiedene Aspekte anschauen. Einerseits so, ja, wie geht das Leben auch zu Ende? Das Thema Sterben, Tod, Trauer. Aber auf der anderen Seite auch immer den Blick hin in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit, in das, was Gott vorbereitet hat, was uns Hoffnung und Trost geben kann. Also es startet so ein bisschen, naja, herausfordernder vielleicht für den einen oder anderen. Und je mehr wir Weihnachten dann uns nähern, wird es dann immer heller. Das Licht leuchtet und es soll hell strahlen. Genau, warum so ein Thema, Ewigkeitsfreude, warum auch solche schweren Themen vielleicht? Meine Beobachtung ist, dass in der Corona-Zeit die Christen nicht unbedingt die hoffnungsfrohsten waren, sondern auch ganz viel Verunsicherung da war, ganz viel Ängstlichkeit. Und das hat mir ein bisschen zu denken gegeben und die Frage gestellt, wie krisenfest sind wir denn wirklich? Also es kommen ja regelmäßig Krisen und auch jetzt sind wieder Krisen vor uns und in der Zukunft wird es auch Krisen geben. Also was kann uns helfen, dass wir stabiler sind in unserem Glauben und dass unser Glaube Auswirkungen hat, auch auf solche existenzielle Fragen? Und deswegen ist es, glaube ich, gut und richtig, diese Reihe zu machen. Heute tatsächlich feiern wir bzw. die Kirchen, die Christen in anderen Kirchen, den Ewigkeitssonntag. In der katholischen Kirche heißt es Totensonntag, in der evangelischen Ewigkeitssonntag ist ein bisschen positiver formuliert. Und deswegen wollen wir das auch zum Anlass nehmen, heute zu starten mit dem Thema, wie können wir vorbereitet sterben? Wie können wir vorbereitet sterben? Und ich bin total froh und dankbar, dass ich eine Interviewpartnerin gefunden habe. Und da möchte ich die Isi Lampert nach vorne bitten zu mir. Genau, begrüßt sie herzlich. Genau, Isi ist Mitglied in unserer Gemeinde. Außerdem sieht man vielleicht so ein bisschen, wir kommen aus derselben Heimatstadt. Ne, so. Da freue ich mich immer, wenn ich Isi sehe, dann ist so ein Stück Heimatverbundenheit da. Das finde ich klasse. Und Isi ist gelernte Krankenschwester. So.
Ja, ist an, ne? Genau, ich starte einfach mal so ein bisschen. Bin ein bisschen aufgeregt, ich hoffe, ihr habt Verständnis. Und wenn der Kopf leer ist, habe ich einen Zettel gemacht.
Isi, ja. Aber aktuell arbeitest du nicht mehr im Krankenhaus.
Ne? Ich arbeite nicht mehr im Krankenhaus. Ich erzähle kurz ein bisschen, 1980 die Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen, habe dann 10 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, auf der Intensivstation, auf anderen Stationen noch Ambulanz, also alles mal so durch. Dann habe ich mal in der Schule für geistig Behinderte gearbeitet, auch über einen längeren Zeitraum. Und bin dann in den ambulanten Pflegedienst eingestiegen. Und 2012 habe ich die Ausbildung, Weiterbildung Palliativ Care gemacht. Das ist eben Sterbebegleitung in der Pflege, weil mir das einfach ein Herzensanliegen war. Ne? Also mein Beruf ist auch Berufung. Das ist einfach, ja, es ist so wichtig, diese Menschen zu unterstützen.
Ich halte da gleich mal ein. Also du könntest ja ganz normal im Krankenhaus arbeiten. Das ist ja schon auch schwer genug, sage ich mal. Du hast ja auch leidvolle Situationen vor Augen. Und jetzt hast du dich aber entschieden, palliativ zu betreuen am Ende des Lebens, wo du ja nochmal mit ganz anderen Situationen konfrontiert bist. Warum? Also was ist da dein Herzensanliegen? Was gibt dir da diese Freude, das zu tun?
Ja, also die Freude hat mir Gott ins Herz gelegt und jeder Mensch, ja, der möchte eigentlich in seiner gewohnten Umgebung sein, auch zum Sterben, auch wenn er schwer krank ist. Und wichtig ist da, ein gutes Pflegesetting aufzustellen, die Menschen zu begleiten, die Angehörigen zu begleiten. Das ist einfach ein ganz großes Thema. Und zu Hause ist es am schönsten, meistens.
Genau. Ja. Und wenn du jetzt dahin kommst in so eine Situation, ja. Die meisten von uns können sich jetzt vielleicht nicht vorstellen, die das selbst nicht miterlebt haben, in irgendeiner ja, Situationen zu Hause, mit Verwandten vielleicht. Also wie begegnen dir dann diese Menschen? Was zeichnet einen sterbenden Menschen aus? Also was ist da anders als bei anderen Menschen?
Ja, also die sterben ja nicht sofort meistens, sondern man hat ja immer so ein bisschen Vorlauf. Es ist eine schwere Erkrankung vorgegangen oder ist jemand sehr hochaltrig und baut dann ab und kommt dann so in den Prozess, dass er einfach langsam, aber sicher sich verabschieden muss. Was begegnet mir? Oft begegnet mir erstmal Stacheldraht. Ne, so ein seelischer Stacheldraht, oh nee, damit will ich nichts zu tun haben. Ne, wer setzt sich schon gerne freiwillig mit Sterben und Tod auseinander? Das ist so erstmal, man muss erstmal so einen Fuß in die Familie bekommen, man muss so ein bisschen Vertrauen aufbauen, auch Gespräch ist da immer ganz wichtig. Und dann ja, begegnet mir der Mensch, der eben schon sehr, sehr viel krisenhafte Situationen durch hat. Chemotherapien, Bestrahlung, die körperliche Verfassung lässt ja unglaublich nach. Der Appetit lässt nach, die werden müde und immer schläfriger. Und das ist so ein Thema, was ja für den Patienten selber unglaublich schwer ist und auch für die Angehörigen, ne, da so weiter mit klarzukommen. Ja, das Thema ist dann wirklich, das zu akzeptieren, ne, so diese Auseinandersetzung. Wie lange habe ich noch zu leben? All diese Dinge, die bewegen den Menschen. Ne? Er wird immer müder, zieht sich so in sich selber zurück, hat so eine Hinwendung zu sich selbst, reflektiert sein Leben nochmal so ganz deutlich, zieht auch manchmal Bilanz. Ich kann einmal so ein Beispiel bringen. Da war ein Patient, da bin ich gerufen worden, den hatten wir noch gar nicht aufgenommen, das ist schon einige Jahre her. Der ist kollabiert. Da rief die Ehefrau an, der ist auf dem Weg zur Toilette, ist er da hingeschlagen und lag eigentlich sterbend auf dem Boden. Und wir haben ihn dann vorsichtig ins Bett transportiert, hatte ich so mit der Ehefrau zusammen dann gemacht. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste der war schon wirklich sterbend. Also die Atmung hatte sich schon verändert, da gibt es ja so bestimmte Prozesse und manchmal kann das auch so sehr schnell gehen. Und der ist dann nochmal so ein bisschen zur Ruhe gekommen im Bett und sagte, ich glaube, ich muss jetzt bald sterben oder ich muss jetzt sterben. Das habe ich dann auch bestätigt und mir fiel in dem Moment einfach der Psalm 23 ein. Ich habe dann so diese Not gespürt, die der Mensch hatte und habe das dann einfach auch so weitergeben können. Und dann kam die Frau rein ins Zimmer und sagte, Mensch, das ist mein Konfirmationsspruch gewesen. Und der Mann war auf einmal so ganz offen, der hat sich wieder erholt körperlich. Also der hatte schon wirklich Marmorierungszeichen und all solche Dinge, die so im Sterbeprozess stattfinden. Hat sich dann erstmal wieder erholt, hat tief durchgeatmet und fing dann an, so ein bisschen zu erzählen. Und ja, für mich, also hatte Jesus diese Situation vorbereitet irgendwie. Der sagte dann, in der Not, dass konnte ich ihm das Evangelium einfach in drei Sätzen sagen. War einfach so wirklich ganz kurz und knapp und ganz unkompliziert auch. Die Sätze, die fielen mir so ein. Ich bin sonst gar nicht so evangelistisch angehaucht. Aber das kam so von ganz alleine. Und dann hat er sich wirklich erholt und ich habe mich dann verabschiedet. Ich habe gesagt, ich komme dann heute Abend oder morgen wieder. Und und dann bin ich am nächsten Morgen, weil es sich dann wirklich nochmal so stabilisiert hatte, am nächsten Morgen wieder reingekommen und dann war der Sterbeprozess wieder im Gange und die Frau erzählte mir aber, dass der Nachmittag dafür gewesen ist, dass der Mann sein ganzes Leben aufgeräumt hat, vor Gott und vor ihr. Also es hat mich also richtig beeindruckt. Und er ist dann einfach auch in Frieden am nächsten Tag eingeschlafen. Ne? Also das sind dann so Dinge, die, ja, wo ich dann denke, ja, da bin ich richtig. Ne? Ja. Mhm.
Kannst du von deiner Erfahrung her sagen, dass es Unterschiede gibt, ob Menschen gläubig, an Jesus gläubig sind und dann sterben oder ob Menschen mit Gott nichts zu tun haben wollen und sterben? Ja. Kann man das so sagen?
Unterschiede, ja, natürlich in der Gewissheit, dass nach dem Tod es für den Christen einfach anders weitergeht, ne? Einfach in einer lebendigen Hoffnung. Das ist auch ein Satz, den höre ich auch von gläubigen Leuten. Ich habe keine Angst vor dem Tod, ich bin ja dann bei Jesus. Das sind schon mal so ganz klare Aussagen. Aber der Sterbeprozess und das, was kommt da auf mich zu, diese Ängste sind gleich. Mhm. Ne? Ja. Ja, und nur die Hoffnung darüber hinaus, die ist eben einfach viel deutlicher nochmal und viel tragfähiger auch, ne? Genau. Ich wundere mich selbst auch, wir haben ja wirklich unglaublich viele Menschen schon begleitet, auch wie viele Menschen ja so in ihrer Emotion auch festhängen. Die machen ja auch so verschiedene Phasen durch, ne? Die kann man auch jetzt nicht kategorisieren, das ist geht nicht der Reihe nach, sondern manchmal ist einfach Wut da ist Verzweiflung da ist wieder Hoffnung da ist dann wieder Freude da und dann ist wieder der totale Absturz da. Das ist alles so ein Auf und Ab. Das ist, jeder Tag ist anders und man muss ihn auch so nehmen, wie er kommt. Ne? Genau. Mhm. Ja, schwierig ist dann eben so für die Angehörigen auch ganz häufig ja, zu akzeptieren, dass da eben so eine Schläfrigkeit entsteht und dass er nicht mehr essen und trinken möchte. So die Dinge, die machen auch immer noch mal ganz, ganz viel mit den Angehörigen auch. Ne? Die denken immer so, essen und trinken, hey, Leib und Seele zusammen, der darf ja noch nicht gehen. Ne? Also da ist so ein ganz großes, breites Spektrum, was man da so erlebt auch. Ne? Genau. Aber der Glaube an sich ist wirklich hilfreich für die Zukunft. Ne? Genau. Mhm.
Hast du auch Situationen, wo du merkst, dass Menschen nicht gut loslassen können, weil es vielleicht unbearbeitete Themen noch gibt?
Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema, Konflikte. Konflikte, die so im Leben entstanden sind, die einfach nicht bearbeitet wurden, immer nur unter den Teppich gefegt werden. Ne? Genau, das ist ein ganz großes Kapitel. Diese Menschen sterben viel, viel schwerer, wenn sie es nicht noch schaffen, vorher Klarheiten zu bekommen, ne? Das nochmal hinzukriegen. Es ist so wichtig, ja, Beziehungen zu klären, eine Liebe wieder reinwachsen zu lassen und im Leben schon nicht alles irgendwo zu vergraben, sondern wirklich offen anzusprechen. Es ist so wichtig. Das ist nicht die halbe Miete, es ist noch viel mehr. Genau, ja.
Könntest du den Satz unterschreiben, dass ein gutes Sterben schon im Leben anfängt?
Meistens. Es hängt von der Krankheit ab. Ne? Wenn jetzt so ein Tumor am Nervenstrang sitzt, der dann einfach unheimlich Schmerzen verursacht, dann ist natürlich das erstmal im Vordergrund, das zu bewältigen. Ja, und ansonsten der Umgang im Leben mit dem eigenen Lebenskonzept, das immer wieder nochmal neu zu überdenken und Ruhe zu bewahren und mit Gott Sachen in Ordnung zu bringen und mit meinen Nächsten auch die Beziehung zu klären, das ist das Wichtigste. Ich habe das auch selbst erlebt, ich habe ja auch mit meinen Eltern, also ich habe auch meine, nicht nur professionell Menschen begleitet, auch in meinem privaten Umfeld ja auch. Meine Eltern, die sind innerhalb von 3 Tagen beide verstorben und ich bin unheimlich dankbar, weil wir ein paar Jahre vorher noch mal ein ganz klärendes Gespräch hatten. Wir haben 2 Stunden mal in der Küche am Tisch gesessen und haben einfach so, ja, die Widrigkeiten, die in unserem Leben so entstanden sind oder die passiert sind, die haben wir aufarbeiten können. Das war einfach unheimlich wichtig und hat im Nachhinein so gut getan und ich bin Gott auch unheimlich dankbar dafür, dass er mir da auch immer den Impuls gegeben hat. Also ich arbeite ganz eng mit Jesus zusammen, auch wenn ich arbeite oder so unterwegs bin, das ist einfach auch klasse. Ich kriege immer wieder mal so einen Impuls, was dran ist. Und ich muss es ernst nehmen und muss es umsetzen, dann passt das. Ja, genau.
Mhm. Isi, du bist ja jetzt, ich sag mal, Profi in dem Bereich.
Ja.
Andere, die sind eher unbedarft. Und wenn dann die Situation kommt, dass man einen Angehörigen zu Hause zu pflegen hat, dass es zu Ende geht oder im Krankenhaus, dann ist da ja eine große Ohnmacht.
Ja.
Also eine große Unsicherheit, ja, wie soll ich mich verhalten, vielleicht wenn derjenige auch gar nicht mehr ansprechbar ist. Man weiß nicht, wie lange es noch dauert. Was kann man als Begleitperson denn noch tun, ganz am Ende? Was ist da hilfreich? Wie kann ich dem Sterbenden noch begegnen? Hast du da vielleicht Tipps für uns?
Ja, begegnen, also einfach, also man geht immer davon aus, dass der Sterbende auch immer noch hören kann. Ja, auch wenn er nicht mehr sprechen kann oder wenn er sich auch anders nicht mehr äußern kann. Der Weg dahin, es ist einfach wichtig, den Menschen, der da liegt, ernst zu nehmen. Auch selbst wenn er sich nicht mehr artikulieren kann. Man kann mal noch vereinbaren, zum Beispiel ein Handdrücken, wenn man die Hand hält, ne, dass man Ja- und Nein-Fragen stellt und dass man dann vereinbart, bei Nein drückst du meine Hand. Ne? Wenn er das noch schafft, macht er das. Oder einmal Augen auf und zu, das kann man genauso machen. Wenn er dann schon so weit fortgeschritten ist, er kommt ja dann in so ein uremisches Koma, also dass er einfach immer weniger gegessen und getrunken hat und dann der Körper schüttet dann auch Botenstoffe aus, die dem das ganze Sterben dann auch erleichtern, also dann einfach auch Schmerzen lindern und so. Jetzt in dem ganz natürlichen Prozess. Und dann ist es wichtig, dass man dann die Mimik auch liest. Ne? Also wenn hier oben eine Stirnfalte sich rauszieht zum Beispiel, dann ist es ganz, ganz, da ist er einfach noch angespannt, hat noch Stress. Es gibt ja oft Unruhezustände auch, ne? Eben dadurch, dass der Mensch nochmal so auch selber Bilanz zieht und sich in sich selbst zurückzieht, da laufen sehr, sehr viele Gedankenprozesse nochmal ab. Ne? Auch ob er nochmal mit sich selbst was ins Reine bringen muss, was er nicht mehr artikulieren kann oder vielleicht nochmal mit Gott ins Gespräch kommt, das gibt es durchaus immer wieder. Und für die Angehörigen ist und für die Begleitenden ist es ganz wichtig, das ernst zu nehmen, näher anzubieten, aber auch Distanz zu wahren, wenn man merkt, er will nicht. Ne? Also nichts irgendwie überstülpen, nicht sagen, du musst aber jetzt, oder, sondern einfach da sein. Es möchte keiner alleine auf die Welt kommen und auch keiner alleine gehen. Das heißt nicht, dass man da am Bett sitzen muss und immer die Hand halten muss, sondern dass man einfach in der Nähe ist. Das wird auch ganz viel gespürt. Wir haben unseren siebten Sinn auch, ne? Auch gerade im Sterben. Ja, das ist ja eine ganz wichtige Angelegenheit, ne? Dass man also den Menschen ernst nimmt und ihn da begleitet, dass er natürlich pflegerisch gut aufgestellt ist und dass er gelagert wird, dass er eine Mundbefeuchtung hat, dass er keine Schmerzen hat. All diese Dinge, das kann ja nur dann über die Angehörigen stattfinden. Weil wenn man da selber liegt, man muss sich vorstellen, wie ist das, wenn ich da liege und kann mir gar nicht mehr helfen. Ich kann nicht mehr ein Glas in die Hand nehmen, ich kann nicht mehr trinken, also kann man den Mund ein bisschen befeuchten. Solche Dinge kann man dann machen, aber sehr vorsichtig. Ne? Also nicht mit irgendwelchen Maßnahmen, du musst jetzt aber, sondern wirklich auch dann einfach mal, ist auch manchmal einfach wichtig, alles mal wegzulassen, einfach mal nur da zu sein und keine großen Aktionen mehr zu tun. Mhm.
Aber auch da kann man durchaus sagen, wenn der Angehörige noch was klären möchte, was er bisher versäumt hat, und dann ist da der Sterbende, dann ruhig den Mund aufmachen und das ansprechen, selbst wenn man denkt, ja, kriegt er das noch mit.
Ja, auf jeden Fall, das ist hundertprozentig wichtig, ja. Ne, dass auch die Angehörigen, die sind ja auch unheimlich unter Strom und auch ja, die begleitenden Personen. Alles offen äußern, aber liebevoll und auch mit ganz, ganz viel Ruhe sich da einfach auch leiten lassen, so ein Stück weit. Aber wirklich auch um Vergebung bitten. Ne? Ich habe auch schon mal am Sterbebett ja, einer Frau, die einen Hirntumor hatte, da war die Mutter eiskalt und die hat eine ganz schwere Kindheit gehabt. Irgendwie. Also das war schon ganz viele Jahre her. Die ist dann ins Hospiz gekommen. Und ich habe vorher in der Begleitung immer schon wieder auch mal Massagen gemacht und einfach so eine körperliche Nähe gegeben auch. Und dann hatte ich einen Impuls, auch nochmal ins Hospiz zu fahren, die Frau nochmal zu besuchen. Und dann war ich 10 Minuten da und dann kam die ins Sterben, in den Sterbeprozess hinein. Und ich habe mich dann einfach ans Bett gesetzt und habe einfach um Vergebung, also in Vertretung der Mutter um Vergebung gebeten und habe sie Gott anbefohlen, habe sie gesegnet auch und dann ist sie ganz friedlich eingeschlafen. Ne? Das sind schon so ganz besondere Momente auch. Ne?
Sehr gut.
Aber ganz wichtig, also das ist für mich auch so das Wichtigste, dass im Leben wirklich so die eigene Lebenseinstellung nochmal überdacht wird, was kann ich dem anderen geben? Ich muss aber auf mich selbst auch achten. Ne? Die Selbstfürsorge ist dabei auch ein ganz großes Thema. Einfach die Verbindung zu Gott pflegen auch. Die Verbindung zu den Mitmenschen und einfach innerhalb unserer Beziehung wirklich Klarheiten zu schaffen und Liebe walten zu lassen. So wie Jesus das möchte auch. Mhm.
Bei dem ganzen Thema Krankheit, Sterben, Tod, gibt es da noch was, was du uns mitgeben möchtest? Wo du sagst, ja, das ist auch noch wichtig.
Ach, da ist so vieles wichtig. Ich glaube einfach wirklich so, ja, diese Ewigkeitsperspektive, die ich so für mich entwickelt habe. Ich habe ja auch auf der anderen Seite auch als Angehöriger, wie gesagt, auch öfter da gestanden und einfach die Liebe weiterzugeben, den Menschen zu begleiten, auch nochmal darauf hinzuweisen, wir sehen uns wieder, wenn wir gläubig sind. Das ist einfach nochmal für mich ein ganz großes Kapitel. Ja, dass wir kommen nicht ins Grab, wir gehen also vom Sterbebett eigentlich zu Jesus rüber. Und das ist ja ganz wichtiger Punkt. Mhm, genau, ja.
Ise, ich danke dir. Ich danke dir herzlich, nicht nur für das Interview, sondern für den Dienst, den du machst an den Menschen, in den Familien, wo du unterwegs bist. Danke, dass du dich da hast rufen lassen und dass du da präsent bist und Jesus mit hinbringst.
Ja. Es fällt mir auch nicht schwer, es tut mir alles. Ja, es ist einfach schön. Genau. Ja.
Gott segne dich dabei.
Dankeschön. Ja. Danke.
So, das war mal aus der Praxis berichtet, wie sowas aussehen kann. Ich möchte noch mal ein paar Punkte mit uns anschauen und benennen. Wir haben zwei Bibelstellen aus den Psalmen, die sehr deutlich sprechen. Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden oder weise werden. Psalm 39, die Verse 5 bis 6. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Dass wir sterben müssen, das ist keine wirkliche Neuigkeit heute. Ist irgendwie klar. Aber ich glaube, dass uns die Normalität von diesem Sterbeprozess und auch von unserem eigenen Tod, der irgendwann kommt, das ist uns irgendwie abhanden gekommen in unserer Gesellschaft. So, also ich erinnere mich, meine erste Beerdigung, auf der ich war, da war ich 26 Jahre. Vorher ist nie jemand aus der Verwandtschaft oder von einem Freundeskreis gestorben, wo ich jetzt beteiligt war. Und auch die erste tote Person, die ich gesehen habe, das war auch mit 26 Jahren. Und früher, glaube ich, war es ganz anders. Da hat man mehr Generationenhäuser, dann gab es noch die Uroma und dann ist die halt zu Hause gestorben und dann hat man da alles miterlebt und auch an dem Sterbebett vielleicht selbst gesessen. Das war näher dran. Heute wird viel gestorben in den Krankenhäusern, in den Altenheimen und nicht mehr in der Familie. Und wir sind so dran gewöhnt, dass wir alles irgendwie auch reparieren können mit unserer Medizin. Also Sterben ist irgendwie so ein Tabuthema, was wir ausgelagert haben und dadurch ist es nicht mehr so präsent. Und hier sagt der Psalmist, hey, bedenke, dass du sterben musst. Schau hin, denke mal drüber nach, meditiere mal über dein eigenes Sterben. Klammer auf, selbst wenn du jung bist, Klammer zu. Also setz dich dem aus. Warum? Ich glaube, weil es mit uns etwas macht, es zeigt tatsächlich die Begrenztheit des Lebens auf. Und wenn wir wissen, unser Leben ist begrenzt und hier auf der Erde nicht ewig, dann lebe ich höchstwahrscheinlich anders mein Leben hier auf der Erde. Dann treffe ich andere Entscheidungen, dann setze ich andere Prioritäten, dann gehe ich in andere Prozesse hinein, die gerade jetzt wichtig sind. Ich schiebe nicht alles auf die lange Bank. Und ich glaube, das ist das, was der Psalmist hier aussagen möchte, letztendlich auch immer, dass wir vor Gott leben. So, wir sind Gott rechenschaftspflichtig mit unserem Leben. Wir leben vor ihm. Und er möchte, dass wir eine Antwort geben auf das Lebensgeschenk, was er uns gemacht hat. Und auch da können wir sehr schnell nur für uns leben und irgendwie versuchen, das meiste aus unserem Leben rauszuholen und Gott ausklammern. Und Gott sagt, hey, irgendwann bist du tot. Irgendwann bist du gestorben und dann wirst du vor mir stehen. Also regel dein Leben mit mir in der Zeit, die dir zur Verfügung steht. Im Mittelalter gab es eine Zeit, wo das sehr, sehr deutlich war, dass Leute sich mit dem Sterben auseinandergesetzt haben. Das können wir heute kaum noch nachvollziehen, weil das echt so weit weg ist. Das war die Zeit von Pest und Cholera und von den ganzen Epidemien und so. Und da war die Angst, dass wenn jemand stirbt, dass er keinen Priester da hat, der ihm helfen kann, in die Ewigkeit hinein zu kommen und ihm Hilfestellung gibt, ganz praktisch, weil einfach so viele Leute gleichzeitig gestorben sind und so wenig Priester da waren. Und dann hat man sich überlegt, ja, was kann man machen? Und dann hat man solche Holzschnitzbücher fabriziert. Ich habe euch ein Bild mitgebracht hier. Sieht jetzt nicht schön aus, ja, aber das waren dann solche Holzschnitte. Man nannte das Ganze Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens. Das heißt, man hat den Sterbenden dann solche Holzschnitte gegeben, die sie anschauen konnten, damit sie irgendwie in Berührung kommen mit unterschiedlichen Facetten des Sterbens. Also sie haben praktisch über den Tod meditiert, ohne Hilfe, weil so viele Priester es nicht gab. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass Leute das Sterben aktiv angeschaut haben und sich damit auseinandergesetzt haben. Und Themen, die da immer wieder auch in diesen Holzschnitten zu finden sind, sind folgende. Der Tod erfordert eine Vorbereitung. Es gibt auch Versuchungen angesichts des Todes, Ungeduld oder Angst. Der Sterbeprozess ist zutiefst auch ein geistliches Ereignis. Also da geht es nicht nur darum, dass der Körper jetzt keine Kraft mehr hat und dann ist es vorbei. Nein, wir sind als Mensch immer ganz dabei. Auch der Geist ist dabei, auch die Seele ist dabei. Das Sterben gilt es aktiv zu gestalten und der Tod war damals immer auch ein öffentliches Ereignis. Das heißt, Leute konnten sehen, wie jemand stirbt und wie jemand gestorben ist, hat sie dann auch wieder inspiriert für ihr eigenes Leben. Für uns ganz fremd, ja. Ich kann das nachvollziehen, was Isi gesagt hat. Ich habe jetzt noch nicht viele Sterbende bis zum Ende begleitet. Aber die Situationen, die mir vor Augen sind, die fand ich inspirierend für mich, weil es irgendwie geheimnisvoll, kraftvoll ist, wie Gott am Ende mit Menschen auch umgeht. Und letztendlich, der Tod geschieht immer auch in einer Gemeinschaft, in einer Einbettung von Beziehungen. Auch das kam, glaube ich, raus. Wie können wir uns jetzt auf unser Sterben vorbereiten? Das ist die Frage, auch die Frage dieser Predigt. Ich möchte ein paar Punkte nennen, die ganz praktisch sind. Manches ist schon angeklungen in dem Interview. Der erste Punkt: Wir bereiten uns auf unser Sterben vor, indem wir heute mit Jesus leben. Wir bereiten uns auf unser Sterben vor, indem wir heute mit Jesus leben. Das ist letztendlich die Grundfrage unseres Lebens. Leben wir mit Gott oder leben wir ohne ihn? Und wenn wir mit Gott leben, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir in Beziehung mit ihm leben, wenn wir Ja gesagt haben zu ihm, dann haben wir auch Hoffnung über unser Leben hinaus. Dann ist unsere Beziehung zu Gott geklärt und nicht ungeklärt. Und diese Frage, die müssen wir heute beantworten. Nicht morgen, nicht übermorgen, weil keiner weiß, was ist denn morgen und was ist übermorgen und wann kommt denn der Tag der Tage, wo unser Leben hier auf der Erde zu Ende ist. Eine Bibelstelle möchte ich uns hier mitgeben aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 10 bis 11. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Da steckt viel drin in diesen wenigen Sätzen. Also da, wo wir mit Jesus in Verbindung sind, wo wir an ihn glauben, wo wir Ja gesagt haben zu ihm, da kommt der Geist Gottes in unser Leben. Der Geist von Jesus kommt in unser Leben und der Geist Gottes ist praktisch eine Anzahlung auf die Auferstehung. Also wenn wir hier mit Gott leben und vom Geist Gottes erfüllt sind, dann ist in uns diese Hoffnung und auch diese Kraft, dass wir wissen, verstehen, greifen können, ich bin für Ewigkeit bestimmt und ich werde bis in die Ewigkeit durchgetragen von Jesus und von diesem Geist, der in mir ist. Und ich werde einen neuen Körper haben in der Auferstehung. Und das ist, glaube ich, das, wo wir als gläubige Christen sagen können, ja, das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied im Vergleich zu Menschen, die ohne Gott leben und die auch ohne Gott sterben, weil sie diesen Geist von Jesus nicht in sich haben, der Hoffnung spendet und der sie in diese Auferstehung hineinführt. Wir haben den Geist Gottes in uns, wir leben mit Jesus. Wir haben letztendlich Beziehung zu demjenigen, der von sich selbst gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Dieser Jesus, der hat ja nicht nur leere Worte gemacht, sondern der ist ja selbst durch den Tod hindurchgegangen, hat den Tod überwunden, den Tod besiegt und ist selbst auferstanden. Das heißt, er ist ja nicht nur das große Vorbild, was wir jetzt anschauen, so aus der Ferne und sagen, boah, ja, der hat es irgendwie geschafft, sondern dieser Geist von Jesus, der Geist der Auferstehung ist in uns. Das macht den Unterschied. Deswegen, wenn du hier bist und wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt und wenn du auch spürst, Mensch, da ist auch noch irgendwie Angst oder da sind Fragen da, der erste und wichtigste Punkt ist, lebst du heute mit Jesus? Hast du Ja gesagt zu ihm? Lebst du in Beziehung mit ihm? Ist da der Geist Gottes in dir oder ist das noch gar nicht passiert? Dann lade ich dich herzlich ein, dann klär das. Dann gib eine Antwort, dann sprich ein Gebet, vielleicht auch am Ende von dieser Predigt, wo du sagst, ja, ich möchte gerne glauben. Ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Ich möchte Sicherheit haben für mein Leben, für die Zukunft und die Ewigkeit. Der zweite Punkt, wir bereiten uns auf unser Sterben vor, indem wir von der Ewigkeit her leben. Wir bereiten uns auf unser Sterben vor, indem wir von der Ewigkeit her leben. Eine Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das ist mal eine starke Perspektive, nicht auf das zu schauen, was uns gerade Not ist, was uns Last ist, auch nicht auf die Sorgen von morgen zu schauen, sondern hier spricht Paulus davon, hey, schau mal, was in der Ewigkeit auf dich wartet und dann wirst du das, was du gerade jetzt als Herausforderung erlebst, das wird nicht so ins Gewicht fallen. Und das, was Paulus hier sagt und die Worte, die er benutzt, das sind ja superlativ aneinandergereiht. Ja? Er spricht von einer unvergleichlich viel größerem Gewicht, eine unvorstellbare, alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Also das ist ja die Perspektive der Ewigkeit. Und ich glaube auch, dass wir in unserer Zeit zu wenig über die Ewigkeit nachdenken. Wir sind sehr im Diesseits mit unseren ganzen Sachen, die wir zu regeln haben. Ja, und ist auch alles irgendwie wichtig, aber es ist nicht so wichtig wie die Ewigkeit. Wenn wir mehr in der Ewigkeit verwurzelt sind, mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, dann hätten wir viel mehr Kraft, glaube ich, Dinge auch auszuhalten und können auch froh durchgehen durch Situationen, die herausfordernd sind. Ich habe gedacht, ja, was gibt es für Beispiele? Alle Beispiele hinken irgendwie. Wenn du Schüler bist hier, manche sind Schüler, ja, so, dann ist das ganze Schuljahr, du hast deine Klausuren und deine Arbeiten und den Stress mit der Schule, aber dann weißt du jedes Jahr wieder, es kommen die Sommerferien, ja. Und die Sommerferien hast du 6 Wochen Ruhe und du fährst vielleicht in Urlaub und du hast eine gute Zeit. Du hast eine Perspektive, auf die Ferien, auf das, was kommt. Oder wenn du in einer Fernbeziehung lebst, du bist noch nicht verheiratet und ihr habt euch befreundet und ihr seid verliebt und seht euch nur wenig, dann ist die Perspektive, eines Tages kommt die Hochzeit, eines Tages wird gefeiert und dann seid ihr zusammen und dann gibt es diese Fahrerei nicht mehr, nicht diese Wochenendgeschichten und so, dann ist dieser Stress vorbei. Dann ist Ehe da. So ähnlich ist es, glaube ich, und noch viel größer und stärker mit unserer Ewigkeitsperspektive. Hey, freu dich auf das, was kommt. Und das gibt Kraft für jeden einzelnen Tag und für jede Herausforderung, die da ist. Und es hilft uns auch, da Prioritäten zu setzen und Dinge zu klären. Drittens, wir bereiten uns auf unser Sterben vor, indem wir lernen, loszulassen. Ich möchte dir die Frage stellen, inwieweit akzeptierst du deine eigene Sterblichkeit, dein eigenes gebrechlicher Werden? Reibst du dich daran? Kämpfst du dagegen? Oder kannst du es akzeptieren und sagen, ja, das ist so, ich bin nicht mehr der Jüngste? So. Ich hab Schwierigkeiten, ihr wisst das, manchmal habe ich jetzt eine Brille auf, manchmal nicht. Ne? Für eine Gleitsichtbrille reicht es jetzt noch nicht, aber so eine Lesebrille. Ne? Und manchmal, da muss ich jetzt zweimal hinschauen und denken, ja, was, oder ein bisschen weiter weggehen. Okay, ja, ich werde älter, 45. Ne? Also spätestens, wenn du 45 bist, freunde dich an mit dem gebrechlicher Werden. Es fängt klein an und es zieht sich wahrscheinlich immer so weiter. Kennt ihr diese Typen, vielleicht aus dem Fernsehen oder so? Das sind so Senioren, die so richtig einen auf cool machen. Also die stylen sich so in ihrem ganzen Outfit und wie sie sich geben, auch in der Sprache, wie so 17-Jährige. Und haben vielleicht auch Geld und jetten durch die Welt. Und ich denke mal, Mensch, wie schräg. Ja? Also das sind alte Leute. Jeder, der die anguckt, der weiß, eigentlich sind die alt und die tun nur so, als ob sie jung wären. Dann denke ich, ist irgendwie krank. Ne? Also spricht mich jetzt persönlich nicht an. Weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich denke, nee, das ist nicht gutes Loslassen, sondern es ist irgendwie ein krampfhaftes Festhalten mit allen operativen Möglichkeiten, die es heute gibt, an etwas, was eigentlich nicht mehr ihres ist. Sie sollten eigentlich loslassen und es akzeptieren und dann würden sie vielleicht auch von innen her strahlen können und nicht nur so eine aufgesetzte, gezogene Maske da haben, wo dann die Falten nicht mehr da sind, die eigentlich zu ihnen gehören. Okay, also wir bereiten uns auf unser Sterben vor, indem wir lernen, loszulassen. Und das Loslassen, das fängt auch jetzt an. Das fängt in dem ganzen Denken an, dass wir verstehen, wir sind Bürger des Himmels und wir haben hier keine bleibende Stadt, so heißt es auf der Erde. Das heißt, auch unser ganzes Sein, alles, was wir haben, unsere jugendliche Frische, unser Besitz, unsere Beziehung, all das gilt es immer wieder auch loszulassen und sich zu erinnern, das ist eigentlich nicht das, worum sich mein Leben drehen soll. Sondern ich habe eine höhere Perspektive, eine andere Perspektive. Und je älter wir werden, desto mehr kommt dieses Loslassen müssen in unser Leben hinein. Denn dann kann ich halt nicht mehr so wie früher. So, als junger Kerl bin ich vielleicht auf die Berge noch raufgestiefelt, ja, und die 3000er oder die 4000er oder was auch immer man da machen kann, ja. Und heute, da gehst du halt durch den Teuto und bist aus der Puste. Okay, find dich damit ab. Mach Frieden damit oder schau dir die Fotos von früher an. Aber spiel nicht irgendwie den Gipfelbesteiger von damals, das wäre auch wieder gefährlich. Und ich glaube, wir müssen auch manchmal loslassen, ganz am Ende, wenn wir vielleicht krank sind und wir merken, Gott hat nicht auf die Gebete geantwortet, so wie ich das gehofft hatte, und jetzt geht es irgendwie dem Ende entgegen. Und dann ist es nur gesund, gut und meines Erachtens auch biblisch, wenn man dann auch loslassen kann und sagen kann, Gott, ich bin doch in deiner Hand geborgen für Zeit und Ewigkeit. Und ich will mich nicht so sehr an dieses irdische Leben festklammern, sondern ich will auch bereit sein, mein Leben ganz loszulassen in deine Hände. Führe du mich zu einem guten Ende. Ich glaube, das gehört zu unserem Leben auch dazu, dass wir uns nicht krampfhaft festklammern an Heilungsperspektiven, die wir sicherlich auch im Wort Gottes finden. Wir hatten das Seminar natürlich vor einer Woche. Es kann auch mal angebracht sein, einfach zu akzeptieren, ich gehe dem Sterben entgegen. Und das eröffnet dann aber eine Tür, dass du dein Sterben auch aktiv gestalten kannst. Wenn du immer nur festhältst und kämpfst, dann bist du für manche Prozesse, die wichtig sind, bist du gar nicht offen und kannst gar nicht den Abschied nehmen, kannst gar nicht in die Gespräche gehen, kannst dich gar nicht öffnen, kannst die Dinge mit deinem Herrn nicht so klären. Man ist da irgendwie dann wie verbohrt. Und das ist schade, weil da geht viel verloren. Da kann viel verloren gehen. Also loslassen. Am Ende des Lebens bedeutet eigentlich immer mehr, werden wie ein Kind. Werden wie ein Kind. Und Leute, die viel mit älteren Menschen und mit Sterbenden zu tun haben, die könnten das so unterschreiben und die sagen, ja, das ist ein bisschen ähnlich. Wenn du als Kind auf die Welt kommst, dann bist du abhängig von den Eltern und die kümmern sich um dich und du schreist nur und machst die Windeln voll und so, das ist dein Job. Und ein bisschen ist es ähnlich am Ende des Lebens. Du hast nicht mehr die volle Kontrolle über dich, sondern du musst dich auch Menschen anvertrauen, die sich kümmern. Und du kannst dich Gott in die Hände legen, dass er sich kümmert. Und dann liegst du da, schwach und krank, und liegst vor Gott da. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Denken einzuüben, schon während des Lebens. Ich lasse los. Ich möchte mich gerne in die Hand Gottes begeben. Ich möchte gerne zulassen, dass er mich führen und leiten kann, auch am Ende meines Lebens, da wo ich keine Kraft mehr habe. Ich habe ein Zitat gelesen von Henry Nouwen. Auf Englisch und auf Deutsch habe ich es übersetzt. When we are ready to die at any moment, we are also ready to live at any moment. Wenn wir bereit sind, zu jeder Zeit zu sterben, sind wir auch bereit, zu jeder Zeit zu leben. Ich hoffe, ihr versteht das so richtig, was er damit meint. Ja? Also es geht darum, eigentlich immer bereit zu sein, Gott zu begegnen. Und auch in dieser Freiheit zu sagen, ja, ich habe meine Zeit hier auf der Erde, aber die ist irgendwie begrenzt und ich will bereit sein, wann auch immer Jesus ruft. Und in dieser Freiheit entfaltet sich eine neue Lebenskraft und eine Freiheit, das Leben auch anzupacken und zu gestalten. Und nicht nur verbohrt in eine Richtung zu gehen. Hat mich sehr angesprochen, dieses Zitat. Zwei Punkte noch. Wir bereiten uns auf das Sterben vor, indem wir unsere Beziehungen klären. Das hat Easy auch eben gesagt im Interview. Es ist wichtig, dass wir Dinge ansprechen, dass wir auf unser Leben schauen, dass wir das Leben Revue passieren lassen und dass wir uns fragen, ja, mit wem müsste ich noch Dinge klären? Wo sind Beziehungsdinge ungeklärt? Und das ist oft tatsächlich in der innersten Familie. Da geht es um die Kinder, da geht es um den Ehepartner, vielleicht um die Eltern, je nachdem, wie die Situation ist. Weil da geschieht auch am meisten Verletzung, da wo Menschen eng zusammen sind. Da sind Versäumnisse, die vielleicht passiert sind, da sind vielleicht auch Missverständnisse. Da gibt es manchmal noch Klärungsbedarf und oft wird nicht drüber geredet. Sondern man lebt dann irgendwie so, wie man denkt, ja, man hat sich irgendwie arrangiert und am Ende des Lebens denkst du, ah, da ist noch ein Schmerzpunkt in meinem Leben, ich habe das nie angesprochen. Und dann ist es gut, wenn dann auch die Kraft da ist, das Gespräch zu suchen und zu sagen, du, lass uns mal reden. Ich möchte vielleicht dich um Vergebung bitten, das lief nicht gut an dem Punkt in unserer Beziehung. Und da sensibel zu sein und das noch gestalten zu können, ist ein großes Geschenk. Da, wo diese Beziehungen geklärt sind, dann wird das Sterben und Loslassen leichter sein. Sonst hast du die Konflikte, die da sind, die unbewusst sind, die du gar nicht mehr greifen kannst und irgendwie denkst, ah, ich muss noch was klären, aber ich kann es nicht mehr, weil ich gar keine Stimme mehr habe und weil eigentlich die Zeit für Klärung schon vorbei ist. Also lieber rechtzeitig Dinge klären. Vielleicht auch Menschen ermutigen. Also warum nicht, wenn mir der Tod vor Augen ist, Leute herzitieren, mit denen du nochmal reden willst und du ermutigst sie für ihr Leben. Vielleicht erinnert ihr euch an alttestamentliche Geschichten von Jakob oder von anderen, wo die dann die Söhne, die Kinder gerufen haben und einen Segen noch über sie ausgesprochen haben, bevor sie gestorben sind. Das finde ich faszinierend, finde ich richtig gut, persönliche Gespräche hier zu haben. Habe ich denen vergeben, die an mir schuldig geworden sind und habe ich um Vergebung gebeten, wo ich schuldig geworden bin? Und dann, wenn das geklärt ist, dann kann man loslassen und am Ende des Lebens oder wenn der Tod dann da war, dann ist immer noch ein tiefer Schmerz da, über den Weggang von der Person. Aber dieser Schmerz ist nicht verbunden mit Wut oder mit Schuldgefühlen, weil Dinge geklärt wurden. Und das kann man vorher machen. Das kann man auch heute schon machen. Du brauchst nicht erst auf eine Krankheitsdiagnose warten, um Dinge zu klären. Das ist auch in diesem Heute drin, glaube ich. Und der letzte Punkt, wir bereiten uns auf unser Sterben vor, indem wir unsere irdischen Dinge klären. Hast du dich schon mal gefragt, wie willst du eigentlich sterben? Also jetzt nicht durch was, aber Stichwort Patientenverfügung. Was willst du noch machen lassen im Krankenhaus? Soll es immer weitergehen mit allen Möglichkeiten, die der medizinische Apparat bietet? Oder sagst du auch irgendwann, nee, irgendwann reicht es auch, das will ich gar nicht machen lassen? Sich damit auseinanderzusetzen. Manchmal kann es sein, dass man sagt, ich möchte medizinische Hilfe nicht mehr in Anspruch nehmen, ich möchte vielleicht nur noch palliative Hilfe in Anspruch nehmen, schmerzlindernd, begleitend. Und dann hast du vielleicht noch eine Möglichkeit mehr, selbstbestimmt deinen Abschied zu gestalten. Sonst bist du im Krankenhaus und du kriegst dann Infusionen hier und noch eine Chemo obendrauf und so und du bist immer nur geschwächt Und dein Leben ist vielleicht um ein paar Wochen verlängert, aber nicht gut verlängert. Und das muss jeder für sich persönlich klären und sich darüber Gedanken machen. Was gehört noch dazu, die irdischen Dinge zu klären? Wie ist das mit dem Erbe? Ja, wie ist das mit dem Testament? Wie ist das mit der Kommunikation mit der Familie? Wartet man erst, bis man gestorben ist und dann müssen die Hinterbliebenen alles klären? Oder kann man nicht vorab das Gespräch suchen und sagen, hey, wir haben hier das Haus und ich habe so und so viel Geld auf dem Konto und so soll es sein, was denkt ihr darüber? Dass man offen und ehrlich ins Gespräch geht und letztendlich, dass man seine eigene Beerdigung auch vorbereiten kann. So, ist nicht nur für mich als Pastor hilfreich, ja, wenn ich irgendwie was habe, es ist persönlicher und es entspricht der Person auch mehr, wenn es von der Person her kommt, was ist denn gewünscht? Welche Lieder, welche Texte, welche Gestaltungselemente? Machen wir natürlich auch nicht gerne. Ich bin ehrlich, ich habe auch meine Beerdigung noch nicht vorbereitet. So, aber ich lade dazu ein. Letztens war ich im Seniorenkreis hier, 55 plus, und da habe ich dann Fragebögen ausgeteilt und jeder soll sich Gedanken machen. Warte ich noch auf die Rückläufer? Einen habe ich bekommen. Also wartet nicht so lange. Das kann auch ein heilsamer Moment sein, nochmal in sich zu gehen, das Leben zu reflektieren mit den Stationen und Gott da auch wirken zu lassen. Ein großes Thema, vorbereitet sterben. Bei all dem möchte ich nicht, dass wir mit Angst unterwegs sind, sondern dass wir die Perspektive der Ewigkeit haben. Und das gibt uns Kraft, Freude, Hoffnung, Perspektive. Und ich lade die Band ein, nach vorn zu kommen. Wir wollen jetzt noch ein Lied miteinander singen. Das werden wir in dieser Predigtreihe öfter. Ein intensives Lied, wie ich finde. Sehr, sehr guter Text. Und ich lade ein, dass wir aufstehen. Ich würde, bevor wir das Lied singen, aber gerne noch einmal beten. Und dich auch einladen, dein Leben anzuschauen und dich zu fragen, bin ich vorbereitet, indem ich mit Jesus lebe? Ja oder nein? Und wenn du sagst, nein, ich lebe bisher noch nicht mit Jesus, dann kannst du dich eins machen mit meinem Gebet und sagen, ja, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Ich will glauben, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und dass diese Auferstehungskraft durch seinen Geist auch in mein Leben kommt. Ich möchte mit Hoffnung durch mein Leben gehen, auch wenn es dem Ende zugeht. Dann lade ich dich ein, bete so mit, sag ja dazu und du kannst gerne auch nach dem Gottesdienst noch hinten zum Gebetspunkt kommen und da das Gespräch suchen mit Mitarbeitern, nochmal für dich beten lassen. Ich glaube, das wäre hilfreich und gut für diesen Schritt. So wollen wir beten. Herr, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns für Ewigkeit bestimmt hast. Jesus, du siehst die Menschen, die hier sind in diesem Raum oder die zuschauen im Livestream oder die Predigt im Nachhinein sehen. Herr, und da, wo Menschen sind, die sagen, ich kenne Jesus noch nicht, da möchte ich beten, Herr, dass du jetzt in ihr Leben kommst, dass sie Ja sagen zu dir und dass sie dir ihr Leben hinhalten, so wie es ist, dass du ihre Schuld vergibst, dass die Beziehung zu dir wiederhergestellt wird, dass Glaube in ihr Leben fällt und dass du sie füllst mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du ihnen die nächsten Schritte zeigst, wie es weitergeht, wie sie wachsen können in dir. Herr, dass sie ihr Leben vor dir und mit dir leben können in dieser Zeit. Gott, ich bete für uns alle hier, dass dieses Thema Sterben kein Tabuthema ist für uns, schon gar nicht für uns als Christen, sondern dass wir draufschauen, dass wir uns vorbereiten, dass du Akzente setzen kannst, die wichtig sind, dass du uns korrigieren kannst, da wo wir Korrektur brauchen. Herr, und dass wir praktisch werden können, Beziehungen zu klären und Dinge zu klären. Danke für die Hoffnung, die wir in dir haben. Danke, dass du uns Frieden geben kannst und gibst. Danke, dass wir geborgen sind in dir bis in alle Ewigkeit. Du hältst uns fest und du lässt uns nicht los. Herr, und ich bete besonders auch für die, die gerade jetzt durch schwere Zeiten gehen. Bete für die, wo das irdische Leben zu Ende geht oder für Personen, die gerade jetzt Menschen begleiten. Ich bitte dich um deine heilige Gegenwart in diesen letzten Stunden, Tagen und Wochen. Ich bitte dich, dass du selbst redest und wirkst, heilsam und befreiend. Sei du gegenwärtig auch mit Freude und Dankbarkeit. Und stärke du, auch in aller Trauer und in allem Schmerz loslassen zu müssen. Das bete ich, Herr, in deinem Namen.